Herzlich willkommen zu NPP, dem Netzpolitik-Podcast. Im Moment geht es ja an allen Ecken und Enden um die Fragen, wie sich Daten, besonders Bewegungsdaten, gerne auch Handydaten, dazu nutzen lassen, um die Corona-Pandemie besser zu verfolgen und einzudämmen. Und ich spreche heute mit Frank Schlosser im Podcast. Hallo Frank.
Hallo, hi.
Frank, du bist Doktorand an der Humboldt-Universität hier in Berlin im Complex Systems Lab und arbeitest aber auch in einer Gruppe im Robert-Koch-Institut. Kannst du einmal kurz erklären, was ihr in dieser Projektgruppe epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten eigentlich genau macht?
Ja, gern. Also in unserer Gruppe versuchen wir, die Ausbreitung von Krankheiten wie Covid-19 zu modellieren. Das heißt, wir versuchen vorherzusagen, wie sie sich zum Beispiel global ausbreiten über den Flugverkehr. Das haben wir am Anfang gemacht im Januar und im Februar. Also wie wahrscheinlich die Krankheit aus Wuhan in den Rest der Welt kommt. Wir versuchen aber auch vorherzusagen, wie sich dann lokal die Fälle entwickeln. Das haben wir zuerst für China gemacht. Das wenden wir jetzt auch an auf Deutschland. Genau, und dazu versuchen wir eben Fallzahlen und Daten, aber auch moderne Datenquellen wie Bewegungsdaten zu nutzen, um vorherzusagen, wie es weitergeht mit dieser Pandemie.
Genau, Datenquellen ist ein gutes Stichwort. Vor ein paar Tagen gab es einen kleineren Aufschrei, auf jeden Fall einen Aufmerksamkeitsschub, als bekannt wurde, dass eine Tochter der Telekom euch Daten zur Verfügung stellen würde, und zwar ohne explizite Einwilligung von Telekom-Kundinnen und Kunden. Genau. Kannst du einmal sagen, was es mit diesen Daten auf sich hat, die ihr dort von Motion Logic, also einem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, bekommen habt und was ihr mit diesen Daten jetzt genau anfangen könnt?
Genau, also diese Daten, die wir bekommen haben von Motion Logic, dabei handelt es sich um anonymisierte Bewegungsströme, die gewonnen werden aus Mobilfunkdaten. Also diese Daten werden von der Firma Motion Logic seit Jahren aufbereitet und so vertrieben. Und die haben uns quasi, um zu helfen bei unseren Analysen, Zugang zu so einer Datensammlung gewährt. Diese Daten, die werden von der Telekom aufgearbeitet. Also das sind so statistisch aggregierte Daten. Und zwar sehen wir darin aber nur die Anzahl an Personen, die sich bewegen. Also wir sehen, zum Beispiel arbeiten wir auf der Ebene von Landkreisen, und da sehen wir, wie viele Leute sich von einem Landkreis in einen anderen Landkreis bewegt haben oder wie viele sich auch innerhalb des Landkreises bewegen. Wir sehen aber nicht, wer genau sich da bewegt. Also wir können keine User nachverfolgen. Wir wissen auch keine personenbezogenen Merkmale wie Alter oder Geschlecht, sondern wirklich nur die absolute Anzahl an Personen, die sich bewegt, zum Beispiel an einem Tag.
Und ist es jetzt wirklich so, weil von dem ausgehend, was Motion Logic selbst auf seiner Seite bewirbt, ist es so, dass sie in anderen Fällen, also das Robert-Koch-Institut hat die Daten jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Eigentlich ist es aber ein Geschäftsmodell. Ja, diese Daten werden ja zum Beispiel Firmen oder Ladenbetreibern zur Verfügung gestellt, die vielleicht wissen wollen, wer genau vor ihrem Schaufenster normalerweise vorbeiläuft. Und da sind durchaus auch Informationen zu zum Beispiel Geschlecht und Altersgruppensegment könnten da drin enthalten gewesen sein. In diesem Fall waren sie aber nicht enthalten in den Daten, die ihr bekommen habt.
Richtig? Genau. Also diese Daten sind allgemein, sind das eben Bewegungsströme. Es gibt dazu noch aggregierte Statistiken, die Motion Logic auch vertreibt, wie zum Beispiel eben Altersgruppen oder Geschlechtsaufteilung in diesen Gebieten. Diese Daten haben wir aber nicht bekommen.
Wäre das für euch nicht interessant gewesen oder haben sie sie euch nicht zur Verfügung gestellt, um gar nicht erst, gar nicht erst irgendwie in Probleme zu kommen, warum stellt ihr jetzt überhaupt auch Statistiken zum Thema Geschlecht zur Verfügung? Also wäre das gar nicht interessant gewesen zu gucken, wie bewegen sich jetzt, sagen wir, Frauen mehr oder weniger als Männer in der derzeitigen Situation?
Ja, also wir wollen natürlich die Daten vor allem für unsere Analysen nutzen und vor allem für diesen konkreten Anwendungsfall. Und da ist es uns einfach wichtig, die allgemeine Mobilität zu kennen. Bewegen sich die Leute in Deutschland weniger als sonst? Zeigen diese Maßnahmen, die es gibt, Wirkung? Und da wollen wir jetzt auch gar nicht so weit ins Detail gehen, dass wir wirklich Altersgruppen oder Männer, Frauen uns da unterschiedlich anschauen wollen. Das interessiert uns im Moment nicht, weil wir wirklich an diesem globalen Bild interessiert sind. Und dann wollen wir natürlich auch nicht unnötig feinere Daten haben, als wir brauchen. Obwohl das natürlich möglich gewesen wäre. Also diese Daten, wie schon gesagt, die werden so kommerziell vertrieben, auch in dieser aggregierten Form.
Was genau, also du hast gerade gesagt, euch geht es darum, anhand der Daten im Grunde festzustellen, wie die allgemeinen Bewegungsströme aussehen in Deutschland. Und ihr habt jetzt heute eure, also heute Montag, der, genau. Wie vielte ist heute? Der 6. April. 6.
Ja.
Ihr habt jetzt heute, also Montag, 6. April, eure Analyse veröffentlicht auch im Netz. Und da sieht man aber wirklich, eure Kanung ist eigentlich wirklich sehr, sehr grob, würde ich sagen, im Sinne von, ihr habt ja tatsächlich quasi einmal für Deutschland allgemein geschaut und dann eben für die einzelnen Bundesländer. Was genau, also warum habt ihr euch für dieses Runterbrechen auf Ebene der Bundesländer entschieden und was lest ihr daraus ab?
Also uns war es vor allem wichtig, diese Daten jetzt möglichst schnell zu veröffentlichen, unsere Ergebnisse aus der Analyse, auch weil es eben schon in der Presse hieß, das RKI hat da Bewegungsdaten, was machen die denn wohl damit? Und eigentlich haben wir nichts zu verbergen. Wir müssen natürlich erstmal selbst diese Analyse durchführen, um auch für das RKI intern erstmal zu wissen, wie hat sich die Mobilität entwickelt, damit die Entscheider das hier möglichst schnell wissen. Aber ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben, unser Team jetzt mittlerweile die Ergebnisse auch online zu stellen. Und ich denke, da kann dann jeder sehen, auch was wir machen und dass das wirklich sehr aggregiert ist und nicht so bedenklich. Also was wir uns angeschaut haben als erstes ist die Gesamtzahl an Bewegungen in Deutschland, die Gesamtmobilität, wie die sich verändert hat. Und was wir da sehen, ist, dass sich im März viel getan hat. Und zwar haben wir im März einen Abfall der Mobilität, das kann man sehr gut sehen, um ungefähr 40% unter das Normalniveau, was wir da erwarten würden. Also wir haben das verglichen mit den Daten aus dem März 2019. Wir haben es auch verglichen mit Daten aus dem Januar 2020. Da gibt es keinen so großen Unterschied. Und da sieht man eben, dass sich die Leute insgesamt etwa um 40% weniger bewegen, als normalerweise üblich ist.
Konntet ihr denn nachvollziehen, wie sich unterschiedliche Maßnahmen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten teilweise in den Bundesländern eingeführt worden sind, zum Beispiel eben sowas wie die Kontaktbeschränkung, wie sich das unterschiedlich ausgewirkt hat auf diese Bewegungsdaten?
Also das ist natürlich eine interessante Frage, zu sagen, welche Maßnahme hat jetzt genau diese Wirkung? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil viele Maßnahmen natürlich relativ gleichzeitig eingesetzt haben und umgesetzt wurden. Was wir sehen insgesamt ist, dass Mitte März der stärkste Abfall war. Das war so in der Woche vom 16. bis 23. März. Viele verschiedene Maßnahmen umgesetzt worden. Also da war zum Beispiel die Schließung von Schulen und Kindergärten. Da war die Ansprache der Bundeskanzlerin, die aufgerufen hat, soziale Kontakte zu vermeiden, die Absage von Großveranstaltungen. Was da genau wie viel Effekt hatte, schwer zu sagen, aber das versuchen wir natürlich da auch weiter zu analysieren. Was man gut sehen kann, sind zum Beispiel regionale Unterschiede. Also was man zum Beispiel sehr deutlich in den Daten sieht, ist die Ausgangssperre, die in Bayern verhängt wurde, vom 21. und 22. März herum. Das kann man auch auf unserer Webseite sehr gut sehen, in diesem interaktiven Dashboard, dass in Bayern die Mobilität da nochmal deutlich stärker abgenommen hat als im Rest von Deutschland.
Also zumindest diese eine Maßnahme, wie stark hat sie sich prozentual ausgewirkt? Also wie viel Prozent weniger also, Mobilität hat dann Bayern verzeichnet?
Ja, also deutschlandweit waren wir da schon etwa bei -40% und in Bayern ist das dann nochmal runtergegangen, teilweise auf -60%.
Alles klar. Aber darüber hinaus ist es jetzt aus Datensicht, wird sich das nicht mehr auflösen lassen, sozusagen zu schauen, was genau haben jetzt Schulschließungen zum Beispiel, hätten Schulschließungen gebracht, weil dazu hätte man vermutlich unterschiedliche Maßnahmen wie in einer Laborsituation in unterschiedlichen Bundesländern einführen müssen, was natürlich auch unter ethischen Gesichtspunkten ziemlich schwierig geworden wäre.
Ja, genau. Also das, was wir machen, wir analysieren die Realität. Wir können das ja leider nicht im Labor nachbilden oder zum Glück. Darum kann man das leider nicht so einzeln auftrennen. Wir schauen uns dann vielleicht noch weiter an, ob wir sagen können, regional Maßnahmen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten umgesetzt wurden, was die für eine Auswirkung hatten. Es gibt zum Beispiel auch Forscher in den USA, die machen etwas Ähnliches zu dem, was wir machen. Und die wollen sich anschauen, zum Beispiel, wie das dort auf in den einzelnen Bundesstaaten, wie da einzelne Maßnahmen unterschiedliche Auswirkungen hatten. Das kann man dort ein bisschen besser nachvollziehen, weil das regional sehr unterschiedlich umgesetzt wurde über einen langen Zeitraum hinweg. Wobei wir in Deutschland eigentlich so eine allgemeine Umsetzung dieser Maßnahmen hatten, relativ deutschlandweit.
Wie sehr seid ihr denn im Austausch mit anderen Forschungsgruppen, die im Ausland mit ähnlichen Daten an ähnlichen Modellen arbeiten? Also in Österreich ist es ja auch so, dass dort A1, der Telekommunikationsanbieter, ja auch vergleichbare Daten zur Verfügung gestellt hat und die dort eben von Leuten ähnlich bearbeitet werden, wie jetzt gerade von euch. Seid ihr mit denen in Kontakt?
Ja, das sind wir. Also wir sind natürlich auf unserem Forschungsgebiet vernetzt mit anderen Wissenschaftlern aus Europa und auch aus den USA. Und wir haben jetzt auch in der letzten Zeit bewusst versucht, uns mit ihnen zu vernetzen, um uns da auszutauschen, welche Methoden werden verwendet, welche Daten werden genutzt. Und darauf achten wir auch, weil das natürlich wichtig ist, zum einen zu lernen, was funktioniert von anderen und sich da über Best Practices auszutauschen. Aber dass da auch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt. Zum Beispiel arbeiten wir jetzt auch an einem Modell, um die Krankheitsausbreitung in Deutschland vorherzusagen, also wie sich das räumlich ausbreitet, ähnlich wie wir das schon für China gemacht haben. Und da ist es dann natürlich auch wichtig, die umliegenden Länder mit in Betracht zu ziehen, was da über den Grenzverkehr passiert ist. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit Wissenschaftlern aus Dänemark, auch von der DTU Kopenhagen, Sune Lehmann zusammen, um uns da auszutauschen.
Thema Ausbreitungsmodellierung, wie genau erstellt ihr denn dann so ein Modell? Also ist das dann auch basierend auf den Daten, die ihr von Motion Logic zur Verfügung gestellt bekommen habt? Oder was genau fließt da alles mit hinein, wenn man versucht, so eine Krankheitsausbreitung zu modellieren?
Ja, also es gibt so Modelle, die sagen diese Kurven voraus, die man jetzt so viel in den Nachrichten gesehen hat, Hashtag flatten the curve. Und die funktionieren auch sehr gut, das haben wir jetzt auch wieder gesehen, wenn man sich zum Beispiel einzelne Länder anschaut oder auch wenn man dann auf Bundesländer runtergeht. Was wir jetzt versuchen aktuell ist, einen Schritt weiter zu gehen und auch mit einzubeziehen, wie sich diese Krankheit räumlich ausbreitet, wenn ich verschiedene Gebiete jetzt nebeneinander lege. Und da sind diese Daten von Motion Logic zum Beispiel sehr wichtig, weil die uns sagen, wie viele Leute bewegen sich von einem Bundesland in die anderen Bundesländer. Und das brauchen wir in unseren Modellen, um zum einen zu simulieren, eben Leute stecken sich an und es gibt neue Infizierte, aber diese Infizierten reisen dann auch in andere Gebiete und tragen die Krankheit weiter. Und da versuchen wir dadurch unsere Modelle eben genauer zu machen, dass wir auch innerhalb von Deutschland eine genauere räumliche Auflösung bekommen, um vorherzusagen, was sind vielleicht die nächsten Hotspots, die man erwarten kann, wo erwarten wir besonders viele Krankheitsfälle.
Also wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, man hat eine bestimmte Zahl von Infektionen in Berlin und man weiß, sagen wir, aus Berlin pendeln besonders viele Menschen regelmäßig nach München und nach Hamburg. Dann kann man auf Basis dieser Infektionszahl in Berlin eine Prognose anstellen, wie sich die Infektionen in München und in Hamburg entwickeln werden.
Genau, so in etwa kann man sich das vorstellen. Also wir simulieren einmal, wie sich die Leute in Berlin anstecken und wie sich die Infektionszahlen dort entwickeln werden. Und dann können wir zum Beispiel sagen, wir wissen, dass 1% aller Leute in Berlin reisen regelmäßig nach München oder nach Hamburg. Und dadurch gibt es auch eine Wahrscheinlichkeit, dass die Infizierten in Berlin die Krankheit nach München oder Hamburg tragen. So ähnlich haben wir das schon gemacht, als wir die Ausbreitung aus Wuhan simuliert haben. Da haben wir Daten vom internationalen Flugverkehr verwendet, also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Infizierter ins Flugzeug steigt und dann zum Beispiel in Frankfurt am Flughafen aussteigt. Und da haben wir auch schon gesehen, dass das Modell ziemlich gut funktioniert hat. Also wir haben dann so eine Risikokarte erstellt, welche Länder das höchste Risiko haben, als nächstes Fälle zu sehen. Und das ist auch ziemlich genau in dieser Reihenfolge passiert.
Also da waren dann tatsächlich Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland dann zum Beispiel drauf und Österreich.
Genau, genau. Deutschland war auch nicht weit unten in dieser Liste und so war es dann auch.
Also für die breite Öffentlichkeit, die im Moment wahrscheinlich mehr über epidemiologische Forschung lernt, ja, innerhalb von kürzester Zeit als sonst in einem Jahrzehnt, ist vieles von diesen Informationen jetzt vielleicht neu, aber in eurem Forschungszweig ist es ja auch bei weitem nicht so, dass es jetzt zum ersten Mal gemacht worden ist. Also von dem, was ich jetzt gelesen habe, gibt es ja schon ähnliche Studien, die damals gemacht wurden oder Modellierungen für die Ausbreitung von Ebola und für MERS und alle möglichen anderen Infektionskrankheiten. Ist das, was davon konntet ihr jetzt für die Ausbreitung von Covid-19 tatsächlich übernehmen und was ist vielleicht jetzt bei diesem spezifischen neuartigen Virus neu, sodass ihr die Modelle dann eben anpassen musstet?
Also es stimmt, wir versuchen diese Modelle natürlich anzuwenden bei jedem Virus oder jeder Erkrankung, die sich so ausbreitet. Zum Beispiel, wie du es eben erwähnt hast, haben wir das für Ebola gemacht. Da haben wir auch schon dieses Modell angewendet, wie sich über den Flugverkehr Ebola ausbreiten könnte und wie es nach Europa kommen könnte, was da die wahrscheinlichsten Flughäfen sind, wo es ankommen kann. Und dieses Modell, weil wir das schon hatten für Ebola, das konnten wir auch ziemlich schnell darum auch anwenden hier für Wuhan, was dann eben auch gut funktioniert hat. Also wir haben schon so ein Toolkit an Methoden, die wir da verwenden. Was natürlich interessant ist an der aktuellen Situation, ist, dass wir noch nie in der jüngsten Geschichte eine Ausbreitung hatten von einer Krankheit, die so global war und so umfassend. Und so schrecklich das auch ist, das liefert uns natürlich viele Daten, die uns weiterhelfen, diese Modelle zu verbessern. Darum sind wir und auch die ganze Forschungscommunity gerade sehr auf Hochtouren am Arbeiten, um ja, diese Daten zu verarbeiten, die Modelle, die wir haben, zu verbessern und auch daraus Insights zu generieren, die dann helfen, um die Ausbreitung zu stoppen.
Ja, nicht nur die Telekom in der vergangenen Woche hat, Ende vergangenen Woche hat Google angekündigt, dass es jetzt in 130 Ländern ebenfalls Daten zur Verfügung stellen will, die eben aus den Google Maps Daten gewonnen werden. Auch dort eben nicht personalisierte Routen, die eine Zuordnung zu einzelnen Personen erlauben würden, sondern sehr stark aggregierte Daten, also das, was ich jetzt dazu gesehen habe, die Dinge, die dann für Deutschland zum Beispiel veröffentlicht worden sind, waren ja wirklich sehr grob, so allgemeine Trends. Da steht dann sowas wie 40% weniger Menschen gehen derzeit einkaufen oder 70% weniger nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Ist das eine Information, mit der ihr jetzt aus ForscherInnensicht überhaupt irgendetwas anfangen könnt?
Also die Information ist natürlich super interessant für uns zu wissen. Wir haben uns auch das auch angeschaut und zum Beispiel diese Zahlen von Google verglichen mit dem, was wir bisher herausgefunden haben. Was interessant war, ist, dass man da schon sehr Gemeinsamkeiten sieht. Also wenn man sich anschaut, wie die Mobilität entwickelt hat von Tag zu Tag, dann sieht man, dass wenn wir eine besondere Abnahme an einem bestimmten Tag haben, dann ist das auch in den Google-Daten interessanterweise zu sehen. Also die haben dann für denselben Tag verzeichnet, da hat die Mobilität besonders stark abgenommen. Weiter ist es schwierig, ein bisschen für uns diese Daten zu nutzen, weil Google da ja sehr eine Blackbox ist. Wir wissen nicht genau, worauf diese Daten basieren, wie die gewonnen werden. Die werden natürlich auch aufgrund von sehr personalisierten Informationen erhoben, mit denen wir nicht arbeiten und auch gar nicht arbeiten wollen. Und darum ist es für uns nicht wirklich möglich, diese Daten zu nutzen. Das wollen wir auch nicht. Wir arbeiten jetzt mit diesen Bewegungsströmen und wir sind da auch sehr offen in der Methodik, die wir verwenden, also wie wir aus diesen Bewegungsströmen die Zahlen dann heraus generieren, die wir zeigen, also zum Beispiel diese 40% Abnahme. Und was daran auch gut ist, ist, dass diese Mobilfunkdaten, diese aggregierten Bewegungsströme, mit denen wir arbeiten, das ist eine relativ universelle Datenquelle, die es eigentlich weltweit gibt. Also jeder Telefonanbieter kann prinzipiell diese Daten generieren und viele machen das auch. Und darum ist das auch für die Forscher sehr wichtig, diese Daten zu nutzen, weil unsere Ergebnisse dann auch von anderen Forschungsgruppen in anderen Ländern leicht umsetzbar sind.
In diesem Blogpost, in dem Google diese Datenspende ankündigt, ist relativ weit unten etwas versteckt noch ein Absatz, in dem Sie schreiben, dass Sie zusätzlich zu diesen sehr grobkörnigen Reports, Community Mobility Reports, wie Sie es nennen, auch mit ausgewählten Epidemiologen zusammenarbeiten, um denen auch anonymisierte, aber anscheinend weitreichendere Datensets zur Verfügung zu stellen. Wisst ihr irgendetwas davon? Weißt du, was es damit auf sich hat? Wurde euch so etwas angeboten oder was ist das?
Also uns wurde das nicht angeboten. Ich weiß auch nicht konkret, mit welcher Gruppe die da zusammenarbeiten wollen. Es ist so, wenn Google solche Zusammenarbeiten macht, dann ist das prinzipiell immer auf sehr begrenzter Ebene. Also die stellen diese Datensätze dann natürlich nicht offiziell einfach ins Internet und allen Leuten zur Verfügung, sondern das ist dann wirklich mit einzelnen ausgewählten Forschungsgruppen, die dann diese teilweise pseudo-anonymisierten Daten bearbeiten können. Und das ist dann natürlich auch interessant zu sehen, was dabei rauskommt. Aber da weiß ich jetzt nicht konkret, wer damit arbeitet und was dabei das Ziel ist.
Wo würdest du sagen, sind denn die Grenzen von dieser Modellierung, wie ihr sie betreibt, wie du sie gerade beschrieben hast? Also es wurde ja viel darüber geschrieben, dass zum Beispiel, welche Rolle einzelne schwer vorherzusehende Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Fußballspiel, das in Norditalien stattgefunden hat, zu einem kritischen Zeitpunkt, womöglich dazu beigetragen hat, dass dort in dieser ganzen Region Bergamo und dann eben auch in Spanien sehr schnell sehr viele Menschen sich infiziert haben. Das sind ja Ereignisse, die sehr schwierig mit einzurechnen sind, vermutlich in die Modellierung und die gleichzeitig so ein bisschen die Komplexität dieses Problems aufzeigen. Also wo liegen die Begrenzungen? Wo ist es dann vielleicht auch nicht mehr möglich, so eine Entwicklung für euch vorzuzeichnen?
Also mit diesen Modellen muss man natürlich immer vorsichtig sein. Die funktionieren auf großem Maßstab und die können so Gesamtentwicklungen vorhersagen. Aber einzelne Faktoren, wie zum Beispiel, was für einen Einfluss ein Fußballstadion, eine Fußballbegegnung hat, das kann man nicht seriös damit vorhersagen. Was aber dann in das Modell einfließt, sind generelle Parameter, wie zum Beispiel, wie stark ist das Level an Social Distancing in diesem Gebiet, worauf ich das Modell anwende. Da hat das Modell dann Parameter, die man einstellen kann und die unterscheiden sich dann schon zum Beispiel je nach Land. Und so wird das Modell dann darauf getuned auf die Gegend, die man betrachtet. Aber wie schon gesagt, man muss da wirklich vorsichtig sein mit den Prognosen, die man trifft. Besonders bei dieser Krankheitsausbreitung hat man immer diese exponentielle Entwicklung, die teilweise wirklich schwer vorherzusagen ist. Da gibt es auch viele im Moment, die sich da ein bisschen amateurhaft daran versuchen, das nachzuzeichnen. Und da gibt es leider auch viele falsche Prognosen, die im Internet kursieren. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bei unseren eigenen Prognosen, die wir machen, die haben wir auch auf unserer Webseite veröffentlicht, da machen wir zum Beispiel Prognosen für die nächsten 5 Tage, weil seriöser kann man das dann nicht wirklich machen, weil die Unsicherheit zu groß wird in dem Modell.
Das ist so ein bisschen wie Wettervorhersage.
Genau.
Kann man das so vergleichen?
Ja, das ist wie Wettervorhersage, genau. Und wir versuchen jetzt eben diese Modelle immer weiter zu verbessern und wir haben auch schon viel gelernt, jetzt während der Corona-Pandemie. Aber wir sind da halt vorsichtig, zu klare Aussagen zu machen für zu weit in der Zukunft.
Ja, vielen Dank, dass du uns aus dem Gespräch so ein bisschen erläutert hast, was ihr da eigentlich genau tut. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war unser Netzpolitik-Podcast heute mit Frank Schlosser. Und wenn ihr generell unsere Arbeit gerne unterstützen möchtet, Netzpolitik funktioniert fast ausschließlich finanziert über Spenden, also spendet gerne etwas. Wenn ihr diesen Podcast irgendwo hört, wo man ihn bewerten kann, gebt uns gerne eine gute Bewertung, dann steigt unsere Sichtbarkeit und damit wächst unser Publikum. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frank.
Ciao.